Ja, ich lese uns einen Vers vor oder einige Verse vor aus dem Psalm 27. Das ist ein ganz bekannter Psalm von David. Wo ist die Technik? Einmal das erste Bild. Dankeschön. David schreibt: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht oder meines Lebens Kraft. Vor wem soll ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger, meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Und noch der Vers 4. Eins habe ich vom Herrn erbeten. Danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem heiligen Tempel. Soweit diese 4 Verse, sehr gehaltvollen Verse. Wir haben heute Totensonntag. Evangelische Christen sagen Ewigkeitssonntag. Das ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr und damit findet ja das Kirchenjahr seinen Abschluss. Nächsten Sonntag ist schon der erste Advent. Und an diesem Sonntag, besonderen Sonntag, den Ewigkeitssonntag, wollen wir auch mal über die Ewigkeit nachdenken und unser Leben mal ein wenig reflektieren durch diesen Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Zu Anfang mal eine Frage, wer sie mir beantworten kann. Nachdem Gott Himmel und Erde geschaffen hat, was schuf er dann? Wer weiß das? Nicht alle auf einmal? Was schuf Gott als erstes? Er schuf das Licht. Licht ist Voraussetzung für Leben. Wo kein Licht ist, da kann auch nichts gedeihen. Ein Raum, der dunkel ist, Finsternis, da kannst du noch eine schöne Pflanze reinstellen, die geht ein. Als ich vor vielen Jahren mit meiner Frau mal auf Rhodos war und mit Arbeitskollegen und so weiter, dann stiegen wir dann die Flugzeug, die Gangway runter und dann sagte ich meinen Kollegen: Was fällt euch auf? Und dann fällt natürlich nichts auf, ne? Klar. Sag ich: Guckt euch doch mal um. Hier ist es viel heller auf Rhodos, viel heller, gleißendes Licht, nicht? Vom Meer reflektiert, die ganze Luft ist erfüllt von Helligkeit. Wunderbar, das Mittelmeer. Also, aber was ist denn überhaupt Licht? Nun, wir wissen von dem physikalischen Ablauf von der Sonne, da werden ja die Wasserstoffatome in Heliumkerne verwandelt. Und der Prozess dabei entsteht Energie. Und diese Energie wird hinausgeschleudert ins Weltall. Und etwas von dieser gewaltigen Energie der Sonne kriegt auch die Erde mit. Und die Erde steht da in einer Schrägachse zur Sonne, 23,5 Grad haben wir gelernt, nicht? Damit die Sonne, damit die Erde nicht verbrennt. Gott hat das so eingerichtet. Auf der Oberfläche der Sonne sind 6000 Grad Celsius, also eine Hitze, ein Licht, ist unfassbar, können wir uns gar nicht vorstellen. Hier auf der Erde wissen wir, wie Licht entsteht, nämlich durch Energieumwandlung. Haben wir auch in der Schule gelernt, nicht? Energieumwandlung zum Beispiel, ich nehme elektrischen Strom und führe ihn in einem Wolframfaden, der in einem Glasbehälter ist. Und dann wandelt sich diese Energie, dieser elektrische Strom in Licht um. Oder wenn wir Holz verbrennen, zum Beispiel auch, dann verbrennen wir etwas und dann verbrennen wir Materie und es entsteht Licht. Also, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Licht erhellt alles, macht alles sichtbar. Man kann uns nicht hinters Licht führen, ist solch eine Redensart, nicht? Oh, ich weiß Bescheid, nicht? Ich sehe dahinter. Aber oft ist es so, wir sehen nur das Vordergründige. Wenn der Psalmbeter betet, der Herr ist mein Licht und mein Heil, dann betet er auch, dass er etwas mehr sehen möchte, wie nur das Vordergründige. Franz Kafka, ein Schriftsteller aus dem deutschsprachigen Raum, aus Prag, hat das mal in einem Buch so geschrieben. Da ist ein Zirkus, eine Manege, der Vorhang öffnet sich, das Pferd kommt rein und die Tänzerin auf dem Pferd macht elegante Bewegungen, ihre Turnübung auf dem Pferd, auf dem galoppierenden Pferd, und alle sind begeistert. Ah, die Zuschauer applaudieren, wunderbar. Und sie strahlt, geht wieder hinein, aber was sie nicht sehen, die Kunstreiterin hat Tuberkulose. Und der Zirkusdirektor ist ein Sklaventreiber. Und sie ist schon ohnmächtig vor Angst auf dieses Pferd geklettert und strahlt nur. Ihr Strahlen ist nur eine Maske. Also das ist, was dahinter steht. Wir sehen nur das Vordergründige. Wir sehen nur das Vordergründige, was wir sehen sollen. Das erleben wir jeden Tag so in Banken, Versicherungen, in der Politik. Nicht? Da wird uns nur gezeigt, was wir sehen sollen. Das ist eine Scheinwelt, eine Fassade. Aber Gott möchte, dass wir echt leben. Wir brauchen keine Fassade aufbauen. Wir sollen echt leben. Und dann dürfen wir sagen, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Hier der David hat diesen Psalm geschrieben. Er referiert jetzt hier nicht über das Licht, sondern er gibt ein Zeugnis ab. Der Herr, so beginnt er, also Gott selbst, ist mein Licht und mein Heil. Gib das mal zurück. Kannst du das auch so sagen? Kannst du auch mit David sagen, der Herr ist mein Licht und mein Heil? Vor wem soll ich mich fürchten? Wir haben tausend Gründe, uns zu fürchten. In den Schützengräben des Ersten Weltkrieges saßen dann die Soldaten. Vorher war Trommelfeuer. Und dann kam der Befehl, raus, angreifen. Und von den Soldaten wusste man, sie sterben tausend Tode in den Schützengräben aus Angst vor dem einen Tod. Tausend Tode. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Dabei haben wir ja in unserem Alltag, du und ich, ja tausend Probleme zu bewältigen. Jeder hat sein eigenes Leben, jeder hat sein eigenes Umfeld, seine Konflikte, seine Not und seine Sorgen. Und dann fragt man sich, wie soll es weitergehen mit meiner Gesundheit oder mit meinem Ausbildungsplatz, mit meiner Schule? Da mache ich mir Gedanken, da sehe ich kein Land. Überhaupt mein Leben, wie soll ich das gestalten? Wie soll es weitergehen? Ich weiß es nicht. Wir sehen dann auch nur das Vordergründige. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem soll ich mich fürchten? In unserer Jahreszeit weiß man, wenn so die dunkle Jahreszeit beginnt, brauchen manche Menschen auch Hilfe, eine Lichttherapie. Licht ist ganz wichtig für den Menschen. Wir brauchen Licht. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann zeigt uns die Bibel, dass einer das Licht ist. Gott selbst ist das Licht. Jesus sagt in seinem Prolog im Johannesevangelium, da sagt Johannes, der Johannes war nicht das Licht. Aber Jesus ist das Licht, das in die Welt scheint und jeden Menschen erleuchtet. Und als Paulus auf dem Weg nach Damaskus war, diese neuen Menschen, die sich dem Jesus zugewandt haben, zu verfolgen und einzusperren und zu Tode bringen, da umstrahlte ihn ein helles Licht und Saul fiel zu Boden und eine Stimme sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Jesus macht sich eins mit der verfolgten Gemeinde. Manchmal muss uns Gott erst aufs Kreuz legen, damit wir nach oben schauen. Das war auch hier bei dem Saul so. 3 Tage und 3 Nächte war er blind. Und dann kommt ein Jünger und hat ihm die Augen angerührt. Und dann sagte Paulus, wer bist du, Herr? Das ist auch heute für uns die entscheidende Frage. Wer bist du, Herr Jesus Christus? Das ist die ganz entscheidende Frage. Gottes Licht scheint in unser Leben, will auch in dein Leben hineinleuchten, will aufdecken, will heilen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Heil heißt alles ganz machen. Ist nicht nur das Seelenheil mit gemeint, nee. Der Begriff Heil in der Bibel ist ein ganz umfassender Begriff. Nach Geist, Seele und Leib soll der Mensch heil werden durch Jesus Christus. Dadurch, dass er am Kreuz deine und meine Schuld gesühnt hat. Und durch den Glauben haben wir Zugang. Spurgeon sagt, der Glaube ist die Wasserleitung, durch den die Gnade Gottes fließen kann. Glaube ermöglicht den Zugang zu Gott. Wir haben ja jetzt 500 Jahre Luther und man staunt ja, was Luther alle herhalten muss, für Schokoladen-Luthers und alles Mögliche und Textilien und was nicht alle, also viele, viele Fans. Aber dabei hat Luther nur eins gemacht, er wollte keine neue Kirche gründen, sondern er wollte das Wort Gottes, die Rechtfertigung aus Gnaden auf den Leuchter heben. Rechtfertigung allein durch den Glauben, allein durch die Gnade, allein durch Christus, allein die Schrift. Und nicht durch Ablasshandel und nicht durch Gesetzeswerke und nicht das Einhalten von Vorschriften, dass man sagt, ja, kein Alkohol, kein Nikotin, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Das ist Religion. Religion will uns immer vorschreiben. Religion will immer dem Menschen zeigen, Mensch, du musst was leisten, damit du Gott angenehm bist. Das Evangelium ist anders. Das Evangelium ist Gnade. Gnade, Gott hat sich in Christus erbarmt. Und wir müssen diese Gnade annehmen. So viele ihn aber aufnahmen, Johannes 1, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ganz einfach. Die Gnade Gottes, die in Jesus dir angeboten wird, einfach annehmen. Herr Jesus, ich nehme deine Gnade an. Ich bringe dir dafür meine Schuld, meine Sünde, mein verkorkstes Leben, meine bösen Gedanken, meine Empfindlichkeit, meinen Geiz, meinen Egoismus. Ich lese dir das alles zur Verfügung. Heile du es. Stelle es unter deinem Licht. Dabei haben wir in unserem Leben vor allen Dingen mit uns selbst zu kämpfen. Mit unseren eigenen menschlichen Schwachheiten. Und wenn wir die paulinischen Briefe durchlesen, dann sehen wir überall, wo Paulus ja darum kämpft, dass die Gläubigen, die nun Jesus nachfolgen, aber auch in dieser Nachfolge sich verändern lassen in das Bild des Christus. Und das ist schwer. Und da ist, wenn wir den ersten Korintherbrief lesen, da ist so viel Eigenmächtigkeit, so viel Starrsinn und so viel Egoismus. Da schreibt er zum Beispiel im Kolosserbrief, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Da schreibt er nicht an die Weltmenschen, da schreibt er an die Gemeinde, herzliches Erbarmen. Weiter, Güte, Demut, Milde, Langmut. Lange Geduld haben mit dem anderen. Der andere ist noch nicht so weit. Hab doch Geduld mit ihm. Fahr nicht gleich aus der Haut. Nicht gleich bei der nächsten Sitzung mit der Faust auf den Tisch hauen. Geduld. Lasst euch verändern. Dass die Menschen merken, die hat Gott verändert. Die sind anders. Weiter sagt er, ertragt einander. Vergebt euch gegenseitig. Ihr Lieben, das ist das Salz in der Suppe jeder Ehe, dass man einander vergibt. Wo man nicht in der Ehe vergeben kann, da laufen die Leute auseinander. Das erleben wir auch in unseren Tagen. Der christliche Glaube spielt bei vielen keine Rolle mehr. Und deshalb, bei jedem Knatsch, rennt man auseinander. Man kann nicht mehr vergeben. Vergebt einander. Ich habe auch meine Fehler und meine Schwächen. Frag mal meine Frau. Oh ja, nicht? Jeder hat das von uns. Wir müssen einander ertragen. Da ist das Wort tragen drin. Tragen, ja, tragen. Den anderen liebevoll tragen. Nicht Geduld miteinander haben. Anders funktioniert Gemeinde nicht. Und der Frieden. Zu allem diesen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Also wir sollen getragen von der Liebe zu Jesus, das ist der Motor. Dieser Motor, die Liebe zu Jesus, soll uns antreiben, diese Geduld, diese Langmut, diese Freundlichkeit in der Gemeinde, im zwischenmenschlichen Bereich zu praktizieren. Sonst funktioniert Gemeinde nicht. Ein kleines Beispiel habe ich mir aufgeschrieben von der Frau von dem Billy Graham. Das ist ein altes Beispiel, vielleicht kennen das einige. Ruth Graham hatte mal ein Interview verabredet mit den großen Fernsehsendern. Und dann hatte sie, so erzählt sie, zu Hause alles geputzt, alles war sauber und prima, alles in Lot. Und dann kamen die Journalisten mit ihren Kameras und großen Scheinwerfern, haben alles postiert, die Leitung gelegt. Und dann sagt Ruth, und dann haben sie die Scheinwerfer angemacht. Und diese Helligkeit, sagt sie, und dann sage ich nur noch Staub, 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 Staub. Und dann sagt sie, wenn uns Gott in sein Licht stellt, dann deckt er alles auf. Dann können wir nichts unterm Teppich kehren. Nee, nee, der Herr ist mein Licht und mein Heil, wenn er uns in sein Licht stellt. Aber es ist immer ein gnädiges Licht. Gott ist ja gnädig, er ist barmherzig, er ist geduldig mit dir und mit mir. So sollen wir auch geduldig und liebevoll untereinander sein. Eine Verpflichtung. So sagt sie, da wurde alles aufgedeckt, alles hell, nur noch Staub. Also Gottes Licht ist immer ein gnädiges Licht, ein liebevolles Licht. Jemand sagte mal, wer gewinnt eigentlich das Lebensspiel? Manche betrachten das Leben als ein großes Spiel. Die Börsianer vielleicht, nicht? Die handeln da mit Milliarden und schieben die Aktien und Aktienpakete hin und her und so weiter. Wer gewinnt das Leben? Einer sagte, ja, vielleicht die am meisten Spielzeug haben. Also die Haus und Hof und alles Mögliche haben. Auto, Vermögen, Geld, Karriere, alles Ansehen. Und die Schönen dieser Welt dann noch dabei, nicht? Und viel Schmuck und was nicht alle. Gewinnt der das oder wer gewinnt das? Oder Gesundheit und nein, sagte jemand, das Leben ist ein Kampf. Das stimmt auch, das Leben ist auch ein Kampf. Aber es gewinnt nur der, der auf der Seite des Siegers ist. Und die Jesus haben, die sind auf der Seite des Siegers. 1. Korinther 15, kennen wir, letzter Vers. Der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist so wie eingemeißelt. Wie auf einem großen Platte, kennen wir ja so große Plätze, wo ein großes Mausoleum ist, da ist etwas eingemeißelt. Der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind Sieger durch Jesus Christus, wie beim Staffellauf, nicht? Wo man die Staffel dann weitergibt. Jesus gibt uns die Staffel des Lebens weiter, weil er das Licht ist. Ein zweites Beispiel habe ich mir notiert. Als Petrus bei dem großen Fischzug, Lukas 5, 1 bis 11, er war ein gehorsamer Jünger, als sie nichts gefangen hatten und ganz entmutigt wieder nach Hause kamen, da war Jesus da am Strand. Und was sagt Jesus? Fahrt an der tiefsten Stelle hinaus und fischt nochmal. Das war entgegen aller fachlichen Kompetenz. Das macht man nicht. Man fischt da Fische, wo möglichst das Wasser flach ist. Und da, wo das Wasser tief ist, das sind keine Fische. Aber Jesus sagt, du sollst da fischen, wo es ganz tief ist, wo aller menschlichen Voraussicht nach du nichts fangen wirst. Und dann sagt Petrus ein ganz bestimmtes Wort. Auf dein Wort hin wollen wir die Netze auswerfen. Das ist Glauben. Und Glaube ehrt Gott. Ich tue es im Vertrauen auf Jesus. Jesus hat es gesagt. Und dann fängt er so viel Fische, dass die Netze zu reißen drohen. Und dann sagt er ein ganz wichtiges Wort zu Jesus: Gehe von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Petrus hatte erkannt, dieser ist wirklich der Herr aller Herren, der König aller Könige. Und ich bin wirklich nicht würdig, die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wurde in das Licht Gottes gestellt. Das Gegenteil von Licht ist ja Finsternis. Finsternis aber nicht so, wie wir es oft so erleben, sondern Finsternis heute viel geschickter. Eine Scheinwelt wird aufgebaut. Wir lesen doch schon mal in der Zeitung, da passiert was, da wird jemand umgebracht, ein Kind oder irgendwas entführt. Dann sagen die Nachbarn: Ach, das haben wir nicht gewusst, das waren ganz nette Leute. Nicht? Das war die Fassade. Nach außen ist intakte Familie. Aber innen drin, da ist ein ganz anderes Leben. Und Gott möchte, dass wir authentisch leben, dass wir echt leben. Als Paulus dann das Licht seiner Augen wiederbekommt, dann sieht er wieder richtig. Vorher hat er auch gesehen, aber ganz falsch. Da ist er einem falschen Licht nachgelaufen. Und jetzt öffnet ihm Jesus die Augen und er sieht. Und was sagt er später? Im Epheser 1, Vers 8 schreibt dann die Epheser: Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Ein bisschen verschachtelt der Satz. Er bittet die Epheser darum, dass ihre Herzensaugen erleuchtet werden müssen. Nicht nur diese Augen, sondern die Augen des Herzens. Wir müssen mit dem Herzen sehen. Wir müssen uns mehr mit dem Herzen bewegen, nicht mit unserem kalten Verstand. Der kalte Verstand ist oft berechnend. Der ist auch gut. In manchen Dingen müssen wir auch einen klugen Verstand und einen kühlen Verstand besitzen, ganz klar. Aber in dem Miteinander, da sollen wir uns mit dem Herzen bewegen. Von Herzen vergeben, von Herzen einander annehmen. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Oder ich könnte noch sagen, er erleuchte die Augen deines Herzens, damit du weißt, wie viele Segnungen Gottes und Jesu für dich bereit liegen. Wir müssen sie nur annehmen. Wir sind ja oft auf Diät, so, nicht? Die ganze Woche über, nicht? Ganz kurze, nur stille Zeit, nicht? Und dann haben wir schon wenig Zeit und dann gleich wieder weg, wenn wir auch die stille Zeit machen, nicht? Manche haben auch die Losung, nicht? Lesen zwei Bibelverse und dann hinaus. Das ist noch weniger wie Fast Food, nicht? Das ist schon super Diät. Nein, das kann uns nicht ernähren. Wenn David sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil, dann steht er in diesem Licht, dann ist er sich gewiss, ich bin heil. Und jetzt umgibt mich dieses Licht und dieses Heil Gottes wie eine feurige Mauer. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Alles muss an Jesus erstmal vorbei. Nicht? Und er hat Macht im Himmel und auf Erden. Er ist der Sohn des Höchsten. Jesus ist das Lamm Gottes. Und er weist uns auch darauf hin, und das sehen wir später in der Offenbarung, nicht? Dann, wenn wir einmal bei ihm sein werden, das neue Jerusalem, er spricht von den Himmeln, Himmel steht in der Bibel immer in der Mehrzahl, von den Himmeln, wenn wir gestorben sind und am anderen Ufer der Ewigkeit aufwachen, nicht? Das neue Jerusalem, das Paradies, die Himmel, und es wird verschiedene Bezeichnungen dafür verwandt, nicht? Da ist die Hochzeit des Lammes. Da ist die Freude groß. Ihr Lieben, wir gehen auf guten Zeiten entgegen. Und Jesus ist der Garant dieser guten Zeit. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ich wünsche mir, dass du das auch sagen kannst, von ganzem Herzen. Jesus ist mein Licht und mein Heil. Ich fürchte mich nicht. Auch wenn ich 1000 Gründe hätte, mich zu fürchten, ich fürchte mich nicht. Jesus ist da. Und dann spricht Paulus hier im Vers 4 etwas Interessantes aus. Er steigert hier, wenn sich selbst ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Und jetzt kommt seine Bitte an Gott. Und es ist interessant, was er jetzt für eine Bitte hat. Also ich, wenn ich das an der Stelle wäre, würde ich sagen, ja, Herr, und dann bitte ich um Sieg gegen meine Feinde. Er war ja auf der Flucht vor Saul in der Höhle Adulan und viele haben ihn ja verlassen. Er war nur noch mit 400 Leuten unterwegs. Und das waren alles so Legionäre, Ausgestoßene, nicht? Und das war also, ich sag mal, der Abschaum, nicht? Der Rest vom Schützenfest, kann man sagen, nicht? Also das war die unterste Schublade. Mit den Leuten war er zusammen. Und was sagt er dann? Geht's aber den Kopf kürzer? Nein. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem heiligen Tempel. Ach, David möchte bei Gott sein. Er möchte die Gemeinschaft mit Gott genießen. Ich glaube, im Psalm 18 heißt es, an seinem Anblick mich sättigen. Kennt ihr das? Wenn ich etwas ganz Tolles gesehen habe und sage, Mensch, das ist so toll. Also, das kann ich stundenlang sehen. Ein schönes Bild. Ein prächtiger Schmetterling hat mich schon zum Verzücken gebracht. Prächtiger Schmetterling. Oh, es gibt so eine wunderbare Landschaft in Südtirol. Oh, azurblauer Himmel, schneebedeckte Berge. Wunderbar. Im Vordergrund saftige Wiesen und Blumen. Ach, wunderbar. Da kann man wirklich ins Schwärmen geraten. Und hier, David sagt, ich will mich an dem Angesicht Gottes sättigen, an seiner Güte, an seiner Freundlichkeit, an seiner Menschengüte. Das ist ein erstrebenswertes Ziel. Da brauchen wir keine Sorgen haben, keine Angst haben. Wir haben oft immer Angst, ja, um unser Leben, nicht? Die Wartezimmer beim Arzt sind immer rappelvoll, nicht? Wir gehen, wir wichen immer zum Arzt, ja. Aber die Bibel sagt etwas ganz anderes. Selbst wenn Übeltäter kommen, wenn mein Leben scheinbar nichts mehr wert ist, da weiß ich, ich habe einen festen Verbündeten. Gott ist es. Er wird mich schützen. Ja. Er bittet nicht um Sicherheit. Er bittet nicht um, ja, um den Sieg über die Feinde, sondern er bittet, in der Nähe Gottes zu sein. Dieses Bitten, das David hier ausspricht, ist ja ein Vorrecht von Kindern. Kinder sind ja keine Gewerkschaftsfunktionäre, die sagen, ich fordere jetzt hier mehr Bonbons oder ein höheres Taschengeld, nicht? Kinder bitten. Und auch Kinder Gottes bitten. Sie bitten bescheiden und liebevoll. Und wir dürfen den Vater bitten in Jesu Namen. Und wenn wir etwas bitten, dann sollen wir so bitten, als hätten wir es schon empfangen. Gibt es viele Beispiele. 1. Samuel 1 zum Beispiel von der Hanna. Nicht? Sie schüttet ihr Herz aus vor dem Priester und vor Eli. Und dann heißt es, als sie wegging, sah sie nicht mehr traurig aus. Und ein Vers weiter wieder heißt es, und der Herr erhörte das Gebet der Hanna und sie wurde schwanger. So schnell geht das unter Umständen. Das ist die Freundlichkeit und die Liebe Gottes. Eins habe ich von dem Herrn erbeten, ganz bescheiden. Herr, ich möchte nur wohnen in deinem Tempel. Ich möchte nur nachdenken. Wir würden heute sagen, nachdenken, Herr, über deine Heilspläne. Staunen, dass du deine Gemeinde baust, Matthäus 18. Da sagt der Jesus, und des Hades Pforte werden sie nicht überwältigen. Gemeinde Jesu steht immer oft in Verfolgung, äußere Verfolgung, innere Zwistigkeiten und Ärger und Streit, ist immer gefährdet. Aber des Hades Pforte werden sie nicht überwältigen. Es ist die Gemeinde Jesu. Es ist ja nicht die Gemeinde von Coesfeld. Es ist die Gemeinde Jesu. Und sie gehört zur weltweiten Gemeinde der Auserwählten des Herrn. Das ist die Garantie dafür. Und dann eines Tages, sagt uns in der Offenbarung, dann wird das neue Jerusalem kommen, wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und die Brautgemeinde, das sind die Erlösten aus allen Sprachen, Stämmen und Nationen. Und sie werden unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und dann weiter heißt es in der Offenbarung, und sie werden über die Erde herrschen. Das ist das Ziel. Ein neuer Himmel und eine neue Erde, sagt Petrus. In der Gerechtigkeit wohnt. Darauf hungern wir ja alle. Nach Gerechtigkeit. Und wir können noch solch ein gutes Grundgesetz haben, ein gerechtes Steuersystem scheinbar. Es ist nie vollkommen. Und die Menschen hungern nach Gerechtigkeit. Und dann einmal werden wir, ja, in einem neuen Himmel, neue Erde, Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit erleben. Und David sagt, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn. Der Herr ist freundlich, ist liebevoll. David hat das in seinem Leben erlebt. Und ich hoffe, jeder von uns, auch junge Menschen, haben das schon erlebt. David war ja ein kleiner Junge im Hause seines Vaters Isai, und als dann der Prophet, der Samuel, kam, er sollte den neuen König von Israel salben, und dann hat der Isai ja alle seine Söhne gezeigt, prächtige Kerle, braun gebrannt, hoch, nicht? Und dann sagt der Heilige Geist, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht. Sind das alle Söhne? Ja, sagt der Vater, im Prinzip ja, da ist so ein kleiner Pinf, nicht? Der ist bei den Schafen, nicht? Und da kommt er nicht in Frage. Und da sagt der Heilige Geist, der ist es, den Salbe. Das war David. Gott hat ihn von den Herden geholt. Da hat Gott gemerkt, das Herz des David klingt schon Gott entgegen. Er liebte den Herrn. Gottes Augen durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an den, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ungeteilt. Gott hat einen langen Atem und ist immer auf der Suche. Auch hier in Coesfeld ist auf der Suche nach Menschen, die ihm mit ungeteiltem Herzen dienen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollt ich mich fürchten? Viele fürchten sich vor dem Tod. Paulus sagt im Philipperbrief, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Christus zu sein. Es ist besser, bei Christus zu sein. Aber wegen des Dienstes an die Philipper, sagt er, ist es notwendig, dass ich bei euch bleibe. Nein, das Evangelium schenkt uns Glaubensgewissheit. Gewissheit des Glaubens. Das ist bei dem Islam ist das nicht der Fall. Da sagt man ja, Allah ist groß und barmherzig, und kommst du im Himmel, ja, wenn Allah will, nicht? Also da gibt es keine Glaubensgewissheit. Im Islam gibt es auch keine Vergebung der Sünden, das gibt es gar nicht, nein. Aber hier bei Gott, in Christus, gibt es Vergebung. Jemand sagte das mal so, das ist wie ein Künstler auf dem Trapez, er balanciert und stürzt ab. Aber er stürzt ab, nicht ins Bodenlose und bricht das Genick, sondern er fällt in das Fangnetz darunter. Ihr Lieben, das ist das Fangnetz der Gnade Gottes, der Vergebung. Wir straucheln alle, wir machen alle Mist, ja, ja, und sündigen. Aber wir fallen nicht ins Bodenlose, sondern wir dürfen in das Fangnetz der Gnade fallen und dann wieder aufsteigen. Herr, ich habe gesündigt, vergib du mir. Mein egoistisches Herz, mein hartes Herz, mein böses Herz. Ich weiß, in mir wohnt nichts Gutes, das weiß ich. Auch in mir wohnt nichts Gutes. Jesus weiß das. Jesus nimmt Sünder an. Wie war das bei dem Blindgeborenen? Was willst du, dass ich dir tun soll? Da sagt der Blindgeborene, dass ich sehen werde. Und Jesus macht eine Paste und streicht seine die Paste auf den Augen. Und dann sah er etwas. Was sah er? Er sah Jesus und vorher war er blind, hat nichts gesehen. Oder nur seine Fantasie. Also, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Wenn Gott dich in seinem Licht stellt, und das Licht ist sein Wort, dann wollen wir diesen guten seelsorgerlichen Dienst seines Wortes auch wirken lassen. Er deckt auf, er will heilen, er will zurechtbringen zu seiner Ehre und will uns zurüsten, ausrüsten mit der Fülle seines guten, heiligen Geistes. Nicht für uns, sondern für ihn zum Dienst. Wie heißt es im Missionsbefehl? Geht hin. Wir sind Gesandte an Christi Stadt. Wir sollen die Menschen einladen zum Glauben. Geht hin an den Hecken und Zäunen und Gassen und ladet zum Hochzeitsmahl des Lammes ein. Ihr Lieben, damit will ich schließen. Die letzte Folie. Jesu Licht erhält dein Leben. Das Heil ist dir geschenkt aus Gnaden, hast du dir nicht verdient. Kraft und Zuversicht gibt der Herr dem, der ihm vertraut. Und ganz einfach, die ersten Vers von Psalm 27 kann man sich gut merken. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte ich erschrecken? Das ist eine Frage. Und damit will ich schließen und wünsche euch, dass ihr euch im Laufe der Woche an dieses Wort erinnert. Wenn Fragen, Sorgen, Nöte, Probleme kommen, dann dürfen wir wissen, wohin wir gehen. Zu Jesus gehen wir im Gebet, nennen ihn unsere Sorgen und vertrauen ihm, dass er es gut macht. Amen.